Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem Johannes hingegeben worden war, kam Jesus nach Galiläa, verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Erfüllt hat sich die Zeit, und genaht ist die Herrschaft Gottes. Kehrt um und glaubt dem Evangelium. Evangelium Jesu Christi. Dieser kleine Abschnitt aus dem Markus-Evangelium ist vom Anfang des Markus-Evangeliums ist sozusagen die Zusammenfassung der ganzen, oder der Versuch der Zusammenfassung der ganzen Botschaft Jesu, die er nicht selber gemacht hat, sondern seine Jünger oder die im Lauf der Geschichte, der frühen Geschichte, entstanden ist. Ich glaube, dass man sich dem Verständnis dieser wenigen Verse am besten nähert von dieser Umkehr, vom letzten Satz her: Kehrt um, und es wird dann nochmal getoppt: und glaubt dem Evangelium. Dass es sich von dem Vers her am besten erschließt. Was bei dieser Umkehr aber auffällig ist, ist, dass es keine Bestimmung gibt, wovon wir umkehren sollen. Also da wird nicht gesagt, betet mehr oder gebt mehr Almosen oder irgend sowas, ja, sondern es ist ganz offen formuliert: kehrt um. Und dafür gibt es im Griechischen zwei Worte. Das eine ist uns geläufiger, Metanoia. Das ist hier aber nicht verwendet. Metanoia heißt ändert die Meinung und hat sogar so ein bisschen einen anrüchigen Sinn, vom Mäntelchen, das halt in den Wind gehängt wird. Da ändert man die Meinung schon mal schnell. Sondern was hier gemeint ist, ist eine Lebenswende. Eine Wende im Leben, die sich natürlich dann auch im Handeln oder nach außen irgendwie sichtbar wird. Kehrt um. Da ich gern wandere, fällt mir sofort das Umkehren beim Wandern ein. Geht ja hier auch um einen Weg. Da kehrt man um, ja, weil man irgendwie in irgendeiner Form scheitert. Also entweder man merkt, ach, der Weg führt nicht dahin, wo ich hin will, oder die Kräfte reichen nicht, oder die Verhältnisse sind zu schwierig. Also irgendwie hat diese Art von Umkehr etwas mit dem Eingeständnis eines Scheiterns zu tun. Und erst wenn man das eingestanden hat, dann kann man sich umdrehen und ja, ein Stück zurücklaufen oder einen anderen Weg einschlagen. Worauf bezieht sich dieses Kehrt um, das nicht näher bestimmt ist? Nach meinem Empfinden muss es um was völlig Grundsätzliches gehen, um eine ganz grundsätzliche Wende. Von etwas, was uns irgendwie total vertraut ist, wo wir geradezu ja, fast gar nicht, wo es scheint, wir könnten gar nicht anders. Ja, ich glaube, dass die damit zu tun hat, dass wir erstreben, was uns gut, schön und so weiter erscheint, und abweisen, was uns schlecht, bös, unangenehm, leidvoll erscheint. Die Lesung, da wird das Vermögen, hat uns gelehrt, dass das Vermögen der Unterscheidung von Gut und Böse ein Geschenk der Schlange ist. Das lässt eigentlich nichts Gutes ahnen. Und prompt belehrt uns die Geschichte darüber. Die Unterscheidung von Gut und Böse hat schon mal gleich dazu geführt, was unangenehm erscheint, nämlich vom Baum in der Mitte nicht essen zu dürfen, für schlecht zu halten und deswegen vom Baum in der Mitte zu essen. Aber das war ein Fehler. Worauf ich hinaus will, ist auf den Unterschied von davon, wie die Dinge uns erscheinen oder wie sie uns anmuten, und dem, wie sie wirklich sind. Und es ist uns völlig irgendwie geläufig, was uns gefällt, das wollen wir irgendwie haben, und was uns missfällt, entsprechend anmutet, das wollen wir irgendwie spontan zurückweisen, wegschaffen, wollen das herstellen, was unserer Vorstellung von gut und schön und angenehm entspricht. Ich glaube, das ist das, wozu ich gekommen bin in meiner Lebens- und Glaubenserfahrung, dass sich dieses Umkehren genau auf den Punkt bezieht, auf den Unterschied von wie Dinge uns anmuten und erscheinen und wie sie sind. Sie können natürlich ganz anders sein, als wie sie uns anmuten. Das kann man aber nur rauskriegen, wenn man sozusagen, was einem unangenehm anmutet und was man am liebsten weghaben würde, wenn man das mal irgendwie ein bisschen bei sich da sein lässt, um es zu prüfen, um es genau zu betrachten, was das eigentlich ist. Und genauso das, was uns angenehm anmutet, wo wir sofort hinterherlaufen wollen, nicht hinterherzulaufen, sondern innezuhalten und mal zu schauen, was es denn ist, was uns dahin zieht, was sozusagen durch dieses Etwas in uns sozusagen zum Schwingen oder zum Schwingen gebracht wird. Das setzt aber in beiden Fällen voraus, oder bedeutet es, ja, irgendeine Art, ich sag's mal so, von Spannung auszuhalten. Also bei dem, was uns positiv anmutet, muss man die Spannung aushalten von haben wollen und nicht haben. Und bei dem, was uns unangenehm anmutet, das man da lässt, muss man die Spannung aushalten von es weghaben wollen und zugleich das unangenehm Anmutende in der Nähe zu halten. Ich finde, dass das schon mal ganz verdächtig nach Selbstverleugnung und Kreuzesnachfolge riecht, wo es darum geht, das tägliche Kreuz auf sich zu nehmen. Also die Spannung, Kreuz erzeugt irgendwie eine Spannung, diese Spannung irgendwie aufrecht zu erhalten. Warum? nicht aus Masochismus, sondern weil wir nur so die Chance kriegen, herauszufinden, ob was uns so und so erscheint, auch wirklich so und so ist. Denn die Erfahrung, dass es da einen Unterschied geben kann, die kennen wir. Ja, also ich glaube, dass das mit der Umkehr hier gemeint ist. Und da passt auch gut der Glaube rein, den man dem Evangelium schenken soll. Dem Evangelium glauben. Das heißt nicht so sehr einzelne Worte für wahr und richtig halten, falls es überhaupt so einfach geht, sondern das heißt doch irgendwie ein Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen, das braucht man, wenn man in dieser Spannung des Prüfens aushalten will. Denn in der Spannung ist es nicht vergnüglich. Und wo das mich so irgendwas sofort sozusagen bewegt, es etwas haben zu wollen oder etwas zurückzuweisen und ich tue das aber nicht, da erfahre ich auch keinen Sinn dabei. Also das ist wüst. Irgendwie ist das ein wüster, spannungsgeladener Zustand, in dem es, da ist nichts sonst. Das ist sozusagen ein Stück von der Verlassenheit, die Jesus am Kreuz erleidet. Und um die auszuhalten, braucht man Vertrauen. Das Vertrauen, dass sich die Dinge schon zeigen werden, wie sie sind. Aber ich weiß nicht, wann das der Fall sein wird. Also ich muss sozusagen in einem dunklen Tal wandern und weiß nicht, wann es zu Ende ist und wie es ausgehen wird. Das geht letztlich nur im Vertrauen. Ich komme zur Gnadenherrschaft Gottes, an die Sache mit der Selbstverleugnung und der Kreuzesnachfolge ist die Verheißung damit verbunden, das Leben zu retten. Und damit ist nicht das leibliche Leben gemeint, sondern eine Qualität des Lebens, das wahre Leben zu finden. Das wahre Leben, das nur im Bereich der Herrschaft Gottes gefunden werden kann. Also was an dieses Aushalten in der Spannung geknüpft ist, ist die nahe Herrschaft Gottes. Und nah heißt hier, dass die zu einer Erfahrung wird. Also die Herrschaft Gottes ist nicht abstrakt irgendwie nahe, so in den Lüften, wo sie einem völlig unerreichbar wäre, sondern die Herrschaft Gottes tritt im Durchgehen durch diese Spannung und im Unterscheiden dessen, was hier wirklich wahre Wirklichkeit ist und nur Schein, tritt die in das Feld der eigenen Erfahrung. Es ist die Erfahrung, würde ich mal sagen, ja, unbedingter Bejahung. Oder um nochmal auf die Lesung zurückzukommen, da geht es um die Mitte. Die Mitte ist den Menschen nicht verfügbar. Die Mitte kann man nicht krallen. Die Mitte kann sich nur mitteilen. Die Mitte muss sich öffnen oder schenken. Und was in dieser nahegekommenen Herrschaft Gottes geschieht, ist genau dies, dass die Mitte sich eröffnet und mitteilt und schenkt. Die Mitte, das ist das, wo wir die Erfüllung ahnen, auf die hin wir geschaffen sind. Wenn wir nochmal zurückgucken, dann ist eigentlich unser geläufiges Verfahren, zu der Erfüllung zu kommen, auf die hin wir geschaffen sind, dass wir, was uns gefällt, haben wollen und was uns missfällt, zurückweisen. Und wir wissen, dass das letztlich nicht funktioniert. Aber wenn wir, was egal wie was uns anmutet, sozusagen an uns heranlassen und bis wir es unterscheiden können, was es in Wahrheit ist und die Spannung aushalten, dann eröffnet sich uns die Mitte der Wirklichkeit und teilt sich uns mit als Geschenk. Ein Geschenk, das uns erfüllt. Und das Vertrauen bestätigt, das man braucht, um den Weg überhaupt beschreiten zu können. Wenn das der Fall ist, dann wird ein Mensch dadurch verändert, weil das sozusagen sein Innerstes, seine Mitte betrifft, von selbst quasi. Und dann wird sich das auch in irgendeiner Weise in seinem Leben äußern. Und irgendwie wird es vielleicht auch andere irgendwie ansprechen. Oder denen an irgendeiner Stelle ein anderes Verhalten ermöglichen, was man nicht mal mitkriegt. Also in der Weise breitet sich das Reich Gottes aus, auch in der Geschichte, aber auch in dem Menschen, der das erfährt, weil der fühlt sich in seinem Vertrauen bestätigt und der merkt, dass er Boden bekommt unter seinem Weg der Selbstverleugnung und des täglichen Kreuzes, des Aushaltens in der Spannung. Und dann wird sich die Mitte ihm mehr mitteilen und ihn verändern. Und dann wird in ihm und durch ihn das Reich Gottes wachsen. Und er wird auch in dieser Welt, in dieser Zeit, die alles andere als erfüllt ist, sondern genauso aus den Fugen, wie sie damals zur Zeit Jesu war, wird er auch in dieser Zeit einmal das Vertrauen haben, dass sie letztlich von Gott erfüllt ist und zugleich das tun, wozu die sich ihm mitteilende Mitte ihn anregt. Ich glaube, dass das der Prozess ist, den das Evangelium anstoßen will, für den Jesus mit seinem Leben steht. Wenn ihr jetzt geht nachher gleich, dann wünsche ich euch, dass ihr im Vertrauen und offen gehen könnt. Offen gegenüber dem, was kommt. Den Menschen, denen ihr wieder begegnet, zu Hause. und dass in dieser Offenheit ihr gestattet, dass an euch herankommen darf, was da ist, ob es angenehm anmutet oder nicht. Und ihr damit bleibt, bis es sich klärt, worum es wirklich geht. Das nennen wir hier Meditieren.